Hey, hier ist die Sascha. Bevor es gleich losgeht, habe ich eine wichtige Ankündigung. Im neuen Jahr starten wir gemeinsam voll durch mit meinem 10-tägigen Intervallfastenprogramm Stoffwechsel SOS. Es gibt ja viele Versionen von Intervallfasten am Markt, aber man kann dabei auch viel falsch machen. Und dann ist der Erfolg oft nur sehr kurzfristig oder man nimmt danach schnell alles wieder zu oder bekommt plötzlich mehr Bauchfett. Deswegen habe ich meine eigene Version entwickelt, die diese Fehler vermeidet. Erstens macht man das Programm absichtlich nur ganz kurz, nämlich maximal 10 Tage lang. Zweitens fasten wir nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag. Und sogar da essen wir 2 winzige, speziell zusammengestellte Mahlzeiten, um die Leberentgiftung zu unterstützen. Denn das wird beim Intervallfasten ganz oft übersehen. Der Speiseplan ist so zusammengestellt, dass er den Stoffwechsel aktiviert und nicht bremst, was sonst oft beim Intervallfasten passieren kann. Und jetzt kommt das Beste. Wir starten gemeinsam am 16. Januar und ich begleite euch dabei in mehreren Live-Webinaren. Du kannst also von überall mitmachen. Glaub mir, es ist wirklich die perfekte Methode, um deiner Fettverbrennung nach den Feiertagen einen kleinen Schubs zu geben und schnell ein paar Kilos loszuwerden. Und hier kommt das Wichtigste. Bis zum 8. Dezember gibt es einen Frühbucherrabatt. Alle, die sich bis dahin anmelden, bekommen einen Spezialpreis. Aber Achtung, Achtung, diese Aktion gilt nur bis 8. Dezember Mitternacht. Verpass also deine Chance nicht, reservier dir gleich deinen Platz und spar auch noch dabei. Also wie wär's? Meld dich heute an und garantiere damit, dass du deinen Neujahrsvorsatz diesmal auch wirklich durchziehst und starte leichter mit uns ins neue Jahr. Es dauert nur 10 Tage und du wirst überrascht sein, was in so kurzer Zeit möglich ist. Alle Infos findest du unter faustformel.com/SOS. Nochmal, der Link ist faustformel, wie die Faust und die Formel.com/SOS.
Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin von Beruf Ernährungstherapeutin, aber eins meiner liebsten Dinge ist es, euch Ernährung zu erklären und eure Fragen zu beantworten. Und wir sind gerade quasi mitten in einer kleinen Serie, ausgelöst von einer E-Mail von der Lisa. Und die Lisa ist verunsichert wegen Weizen und Gemüse. Und da haben wir letzte Woche schon über das Gemüse geredet. Ist es zu hoch gezüchtet? Sind da noch Nährstoffe drinnen? Und der dritte Punkt, der sie verunsichert, war die Milch. Und sie sagt, was hältst du davon? Milch ist für Kälber, nicht für Menschen. Wenn meine Kinder fragen, ob Milch gesund ist, muss ich verneinen. Ich wüsste gerne deine Meinung dazu. Und wie der Lisa geht es ganz vielen Leuten. Das sind Fragen, die ich oft bekomme. Man hört ja auch so ganz viele so Fakten im Internet, die man dann irgendwie nicht weiß, ob sie stimmen oder nicht und dann halt dann noch irgendwie übernimmt, weil es vielleicht eine gute Idee ist, weniger davon zu essen oder auch nicht. Was soll man machen? Und da würde ich ganz gerne ein bisschen Klarheit in dieses Ernährungsdickicht bringen und deswegen reden wir heute über Milch. Also, Milch ist für Kälber, die Aussage stimmt einmal. Ja, also natürlich hat die Natur grundsätzlich die Milch für die Kälber entwickelt und nicht für den Menschen, aber wir essen Milchprodukte schon relativ lang. Wir haben ungefähr parallel damit angefangen wie mit dem Ackerbau. Wir mussten nämlich erst sesshaft werden, damit wir quasi eine größere Herde an Tieren versorgen können. Und deswegen hat sich das parallel entwickelt. Also wir essen, sagen wir mal, seit ungefähr 8000 Jahren. Davor gibt es auch, dass vielleicht das eine oder andere Volk auch schon die Milch von den Herden konsumiert hat, die sie betreut haben, wenn sie nomadisch mit denen mitgezogen sind. Aber fix ist es seit ungefähr 8000 Jahren. So, das heißt, relativ lang in unserer Ernährung haben wir das schon. Fleisch natürlich viel, 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 viel länger als Milch. Aber trotzdem etwas, was wir nicht erst seit vorgestern machen. Und das ist so eine Sicht der Dinge, die halt vielleicht meine ist, vielleicht nicht von jedem gleich gesehen wird. Aber wir haben uns in einer Symbiose mit unserer Nahrung entwickelt. Also auch der Weizen kommt in der Natur nicht so vor, sondern der Weizen hat gelernt, nützlich für den Menschen zu sein, weil dann baut der Mensch ganz viel Weizen an. Ja? Und die Kuh hat sich auch in Symbiose mit dem Menschen entwickelt, weil wir der Kuh auch sehr viel bieten. Wir bieten dir ein sicheres Leben und eine, also vor Fressfeinden, regelmäßig Futter, um das ich nicht kümmern muss, Schutz vor Unwetter. Also wir bieten der Kuh sehr viel und die Kuh dient dann wieder, also bietet dann uns wieder sehr viel. Deswegen ist es eine Symbiose, an der beide profitieren. Und deswegen hat sich die Kuh und auch die Milch natürlich schon irgendwie auch an den Menschen angepasst, weil es eine Symbiose ist. Und deswegen ist es nicht so, dass es klar, ursprünglich war die Milch nur für Kälber. Aber wie viel Milch die inzwischen geben und wie das alles abläuft, das hat schon auch was damit zu tun, dass die Kühe schon so lange zusammen mit Menschen leben. Was natürlich Kuhmilch enthält, ist Milchzucker, die sogenannte Laktose. Und die Laktose ist nicht irgendwas ganz Fremdes, sondern ist einfach ein Zweifachzucker. Das heißt, besteht aus zwei Zuckermolekülen. Einer davon ist die Glucose, die wir auch in allem anderen fast drinnen haben. Und damit wir das beides, die Galaktose und die Glucose, aufnehmen können, müssen wir sie auseinanderbrechen. Also einen Zweifachzucker können wir nicht verwerten, sondern wir müssen ihn auseinanderbrechen. Und das machen wir mit einem Enzym im Darm. Es ist die sogenannte Laktase. Also die Laktase spaltet die Laktose. Und dieses Enzym hat jeder Mensch von Natur aus als Baby, weil wir ja auch Laktose in der Muttermilch haben. Das heißt, wir müssen von Anfang an Milchzucker aufspalten können. Aber die Evolution sagt, naja, irgendwann bist du dann fertig mit der Muttermilch. Und so im Kleinkindalter verliert man dann als Mensch die Fähigkeit, Laktase zu produzieren. Und damit kannst du es nicht mehr aufspalten, weil früher, also vor 100.000 und 500.000 Jahren, haben wir es danach nicht mehr gebraucht. Aber nachdem wir uns ja eben in Symbiose mit diesen Tieren entwickelt haben, hat dann eben ein Teil der Bevölkerung auf der Welt gelernt, Laktose weiterhin aufzuspalten, auch als Erwachsene. Und zwar vor allem genetisch die Völker, die eben schon sehr lange Milch konsumieren. Also wenn das jetzt so kompliziert ist, die Leute, die schon lange Milch essen, in Mitteleuropa zum Beispiel, vertragen fast alle Erwachsene, haben die Fähigkeit, weiter Laktose aufzuspalten, weil sie sich diese Fähigkeit behalten haben, auch nach der Kindheit. Und zwar 80% ungefähr in Mitteleuropa können die Laktose gut verdauen und nur 20% vertragen sie nicht, die sind dann laktoseintolerant. Und ich weiß, ich habe schon in ein paar früheren Sendungen immer gesagt, ja, 90% der Menschen weltweit sind laktoseintolerant, können Milchzucker nicht aufspalten. Und das habe ich immer so übernommen. Von früher, muss ich gestehen, ein bisschen unhinterfragt. Und das ist ein Fehler von mir. Ich habe dann nochmal so nachgedacht, denke ich mal, ja, aber Indien wird irrsinnig viel Milch gegessen. Ganz Europa isst Milch, in Afrika teilweise, in Nordamerika. Also das ist doch mehr als 10% der Weltbevölkerung. Und dem ist auch so. Aber es ist trotzdem noch mehr als die Hälfte, die es nicht kann. Man sagt, 65-70% der Weltbevölkerung kann als Erwachsener keine Milch mehr aufspalten. Die sind laktoseintolerant. Aber gerade hier, also wo ich jetzt bin in Mitteleuropa, können es die meisten und wir können es schon sehr lange und Milch ist einfach ein extrem wertvolles Nahrungsmittel. Und deswegen haben wir das auch gelernt, weil es eben so wertvoll ist, wenn wir da auch auf dieses Nahrungsmittel Zugriff haben. Aber es ist Laktoseintoleranz, okay, das ist die eine Sache, dann kann man laktosefreie Milchprodukte nehmen oder eine Tablette dazu nehmen, dann kann man es auch aufspalten. Aber ist jetzt Milch an sich irgendwie schädlich? Also man hört immer, Milch ist verschleimend. Das ist jetzt ein bisschen zu lang, dass ich jetzt auch in dieser Folge darauf eingehe. Ich habe dazu mal ein Video gemacht auf YouTube. Das verlinken wir euch in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das Video anschauen. Die kurze Antwort ist, nein, Milch ist nicht verschleimend. Das ist ein Gerücht, das sich wahnsinnig hartnäckig hält. Wobei ich mich immer frage, was so schlecht an Schleim wäre, weil eine trockene Schleimhaut ist extrem unangenehm. Also man will ja eine schleimige Schleimhaut. Aber gut, das ist eine andere Frage. Aber ich verlinke euch das Video, wenn ihr die lange Antwort haben wollt. Die kurze Antwort, vertraut mir, Milch ist nicht verschleimend. Aber ist Milch sonst irgendwie schädlich oder vielleicht sogar krebserregend? Also bei schädlich müssen wir mal definieren, was meinen wir denn mit schädlich? Und eins der Dinge, die dann als erstes daherkommt, ist Milch- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Herzinfarkte und Hirnschläge, an denen man ja auch sterben könnte. Und die Theorie dahinter war immer folgende, man hat sehr lange geglaubt, und ich sage es gleich, das ist ziemlich überholt, dass gesättigte Fette zu Herzinfarkten und Hirnschlägen beitragen, also zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, je mehr gesättigte Fette du isst, umso eher stirbst du an einem Herzinfarkt oder Hirnschlag. Man weiß inzwischen, dass das ein sehr vereinfachtes und überholtes Bild ist, aber nachdem viele gesättigte Fette quasi als schlecht gelten und Milch viele gesättigte Fette enthält, muss dann Milch auch zu Herzinfarkten und Hirnschlägen führen. Und dann hat man dann irgendwann viel genauer nachgeschaut und hat gesagt, dem ist nicht so. Im Gegenteil, es ist entweder neutral oder leicht beschützend. Das heißt, Milchprodukte und Achtung, auch die Vollfettprodukte, also auch der fette Käse und die Butter und die Sahne, also auch die Dinge, die viel Fett enthalten, sind neutral bis beschützend. Und wer sich an die Fettfolgen erinnert, ich kann es euch auch gerne verlinken und sonst schaut mal in den Folgen, da rede ich über Benzin und Motoröle. Das ist meine vereinfachte Sicht oder Einteilung der Fette, dass man so ein bisschen versteht, wie welches funktioniert. Und da gelten gesättigte Fette als Benzin. Das heißt, wir müssen sie verbrennen, sie sind nicht lebensnotwendig, die liefern einfach Energie. Aber es ist natürlich eine sehr vereinfachte Darstellung. Auch gesättigte Fette bestehen aus vielen, 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 vielen verschiedenen Fettsäuren. Und da gibt es eben kurzkettige und mittelkettige und langkettige und verschiedene Anzahl, gerade und ungerade Anzahl von Kohlenstoffatomen und die wirken alle leicht anders. Und der lange Rede, kurzer Sinn ist, gerade in der Milch scheinen welche drinnen zu sein. Und da ist die Pentadecansäure eine davon, die ziemlich beschützend sein soll, die euch vor Herzinfarkt und Hirnschlägen schützt. Das heißt, eine gesättigte Fettsäure, die in Milch vorkommt, was ja eigentlich immer was Schlechtes gegolten hat, die ist besonders gut gegen Herzinfarkte und Hirnschläge. Und das ist wahrscheinlich einer der Mechanismen, vielleicht gibt es noch mehrere, warum das beschützend sein kann. Also Milch ist sicher nicht schädlich für Herzinfarkte und also für das Risiko, an Herzinfarkt oder Hirnschlägen zu erkranken. Da ist es einmal nicht. Das nächste, was manchmal erwähnt wird, ist Diabetes. Und da ist es so, dass ein sehr komplexer Mechanismus ist. Für Diabetes bin ich keine Expertin, aber damit man das ganz vereinfacht darstellt, ist so, da spielt auch das sogenannte mTOR eine Rolle. Und mTOR, auch wieder simplifiziert, ist ein Wachstumssignal an den Körper. Ja, also wir brauchen mTOR auch, um zu wachsen, aber auch um Muskeln aufzubauen. Aber eben, wenn quasi dieses mTOR-Signal irgendwie eskaliert, dann könnte es eben auch zu Krebswachstum beitragen. Ja, das ist also nicht eindeutig was Schlechtes, aber es muss halt, sollte im gesunden Rahmen sein. So, also das ist mTOR an sich und Milchprodukte sollen mTOR erhöhen. Und damit wäre das dann eine der Theorien, wie es vielleicht beitragen könnte. Und Diabetes hängt auch an diesem mTOR hinten dran, sehr vereinfacht ausgedrückt. Ich hoffe, ihr folgt mir noch. Okay, und das ist das Spannende dabei, dass Milchprodukte, die Frischmilch sind, erhöhen mTOR, aber nicht so sehr in fermentierten. Und dann trägt auch fermentierte Milchprodukte nicht zu Diabetes bei. Vereinfacht, wenn ihr euch überlegt, vor 8000 Jahren, keine Kühlschränke, keine Elektrizität, sehr schwierig, Milch haltbar zu machen oder frisch zu halten. Weil wenn du sie gemolken hast, dann weißt du, du musst es sehr schnell konsumieren und sonst war sie eben zur Sauermilch, das ist fermentiert oder du musstest was mit der machen und da hast halt Käse gemacht oder Buttermilch oder Butter oder irgendwas, irgendeinen Frischkäse, aber du hast sie in den meisten Fällen fermentiert, weil du sie gar nicht so lang frisch aufbewahren konntest. Erst nachdem wir gelernt haben, sie zu pasteurisieren und wir Kühlschränke hatten, um sie lang frisch zu halten, konnten wir Frischmilch mehr konsumieren. Und wenn das für dich ein Thema wäre, wo du sagst, okay, ich will ganz vorsichtig sein, sage ich, gut, dann trink halt nicht Frischmilch zu viel, sondern aber Käse und alle anderen Produkte ganz sicher weiterhin für diesen Zusammenhang total harmlos oder beschützend. Dann hört man eben dieses mTOR-Signal oder vielleicht ein anderes Signal auch, aber mTOR ist, dass Milch krebserregend sein soll. Die Theorie dahinter ist eben, Milch hat sehr starke Wachstumssignale an den Körper, weil es ja dazu da, dass das Kalb sehr schnell das Geburtsgewicht verdoppelt. Ja, es soll ja schnell wachsen, deswegen sind ganz viele so Signale drinnen, hormonelle, die sagen, wachsen, wachsen, wachsen. Und die Theorie dahinter ist, es sagt, ja, okay, der erwachsene Mensch muss aber nicht mehr wachsen. Und deswegen, dieses Wachstumssignal kann dann nur schädlich sein, weil es ja dann nur zu Krebs beitragen kann, weil da wachsen dann Zellen unkontrolliert. Und es ist zu vereinfacht dargestellt, weil natürlich auch der erwachsene Mensch muss Gewebe aufbauen. Wir müssen Muskeln aufbauen, auch da spielt mTOR eine Rolle. Ja? Also deswegen das Wachstumssignal nur als was Schlechtes darzustellen, ist sehr vereinfacht. Ich habe mir das nochmal angeschaut, weil ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren hat schon mal geheißen, dass es bei Prostatakrebs vielleicht eine Rolle spielen sollte. Und die allgemeine Ansicht, die ich jetzt nach dem neuesten Stand des Wissens finden konnte, ist, Milchprodukte sind neutral fürs Krebsrisiko. Vielleicht spielen sie beim Prostatakrebs, wenn er ausgebrochen ist, irgendeine Rolle, aber da ist man nicht sicher. Die einen sagen nein, die anderen sagen ein bisschen, aber so richtig starkes Signal findet da auch keiner. Was sie in diesem Zusammenhang immer erwähnen ist, dass das eins der Teile sein könnte, aber zum Beispiel es wichtig ist, die Nahrungsmenge, die man überhaupt zu sich nimmt. Weil zu viel Nahrung zu essen, also über den Hunger hinaus zu essen und übergewichtig zu sein, diese Signale sehr befeuert. Ja? Da spielt Milch eine Rolle, aber das auch. Dann scheint ein Vitamin-D-Mangel eine große Rolle zu spielen. Also da gibt es dann immer noch viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Und das ist nur einer davon, aber es ist nicht so, dass es krebserregend ist oder zu Krebs führt, sondern unter Umständen vielleicht ein kleiner Beitrag ist zu diesem Signal. Und das ist jetzt, das klingt jetzt so furchterregend und deswegen, solche Sachen findet man in Ernährung oft. Ja, dass man sagt, ja, es könnte einen Beitrag machen, aber eben nur, wenn es zu extrem ist und nur in diesem Zusammenhang und nur hier und man weiß es nicht genau. Und wenn man Jahrzehnte forscht und dann rauskommt, man weiß es nicht genau, dann kann ich euch sagen, aus Erfahrung, dann ist es kein großer Faktor. Weil wenn es ein großer Faktor ist, dann hätten wir das in Jahrzehnten gesehen. Ja, das, dann sieht man das in den Daten. Und wenn es so wie, vielleicht ein bisschen nicht, man weiß es nicht, dann spielt es keine große Rolle. Und dann kommen wir zu dem Punkt, der mir immer wichtig ist. Ja, es gibt viele Dinge, die ein bisschen durchwachsen gesehen werden und wenn es zu viel ist, ist es extrem. Deswegen ist die Ernährung immer so, dass es immer dieses gesunde Mittelmaß, ja, das ist so ein bisschen langweilig, ich weiß, aber das gesunde Mittelmaß ist einfach das, was fast immer das Beste ist. Du kannst dich auch mit zu viel Wasser trinken umbringen und du stirbst an zu wenig Wasser. Aber du brauchst halt so ein Mittelmaß an Wasser, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja? Und das Wasser, finde ich, ist so ein logisches Beispiel, weil die meisten Leute wissen nicht, dass man sich sehr schnell mit zu viel Wasser umbringen kann. Nicht sehr viel schneller als mit Milchprodukten. Und das Problem dabei ist für mich, die das kommunizieren muss, ist, dass das Mittelmaß, also lauwarm, quasi so in der Mitte, nicht heiß, nicht kalt, ist sehr langweilig. Das ist nicht so Extreme. Das ist Gift, das ist super, das musst du immer machen. Das ist so diese Sachen, die Angst machen oder die Lifehacks sind und diese ganzen Extreme, die belohnt der Algorithmus, das finden alle spannend, da hören alle zu, dann sind sie entweder hart mit sich selbst oder extrem. Also Extreme funktionieren viel besser in der Kommunikation als mach halt nicht zu viel, nicht zu wenig. Und das ist das Schwierige an dieser Ernährungskommunikation, weil ich sage, ja, es mag schon Fälle geben, wo sehr, sehr, sehr viel Milch da irgendwie beiträgt, aber dann ist halt nicht so viel Milch und ist vor allem, und es ist fast immer der Fall, ist mehr von den anderen Dingen. Es geht nicht darum, jetzt ein Nahrungsmittel zu verteufeln, das so viele gute Eigenschaften hat. Ja, es ist so schwierig, Milchprodukte zu ersetzen, weil die so viele Sachen mitbringen, die wirklich gut sind für den Menschen, sondern zu sagen, was isst du denn eigentlich sonst nicht? Isst du genug Obst und Gemüse und Ballaststoffe und andere Dinge? Milch hat so viele positive Faktoren, dass für mich nach dem derzeitigen Stand des Wissens, und vielleicht ändere ich meine Meinung in ein paar Jahren, ist es so, dass ich sage, auch für Männer mit einem Prostatakrebsrisiko würde ich das drinnen lassen, absolut. Aber vielleicht schauen, dass man mehr Vielfalt in die Ernährung bekommt und nicht ständig immer das Gleiche isst, was ihr nämlich alle tut. Übrigens, es gibt nämlich noch andere Signale im Körper, die quasi Krebs begünstigen würden. Und mindestens zwei davon werden durch Milchprodukte gesenkt. Es ist ein sehr komplexes, zwiespältiges Thema und es gibt keine klare Antwort, außer mit ziemlicher Sicherheit ist es kein großer Faktor und wahrscheinlich ist es total neutral, was das Krebsrisiko betrifft. Dann hört man immer, Milch ist entzündungsfördernd. Ja, leider ein Gerücht, Milch ist entzündungssenkend. Das ist etwas, das sich auch hartnäckig hilft. Wir wollen eine entzündungssenkende Ernährung. Ja, Milch könnt ihr weiter konsumieren, spielt hier keine Rolle. Ein anderes meiner Lieblingsthemen ist Übersäuerung. Milchprodukte machen sauer und Übersäuerung. Erstens einmal, also wir können gerne mal eine ganze Folge zu Säure und Basen machen, wenn euch das interessiert. Schreibt es in die Kommentare drunter oder schickt mir eine E-Mail an podcast@faustformel.com, wenn ihr das wissen wollt oder eine andere Frage habt. Dann mache ich das gerne, weil ich glaube, es gibt wenig in der Ernährung, was so missbräuchlich verwendet wird wie dieses Wort. Kein Mensch weiß wirklich, was es heißt, aber alle verwenden es. Ich höre auch oft, die sagen, ja, es macht mich ganz sauer. Dann meinen sie, sie kriegen Sodbrennen. Das hat damit nichts zu tun. Grundsätzlich ist es so, dass der pH-Wert in einem Blut, das ist ein Marker für wie sauer oder basisch etwas ist, sehr, 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 sehr streng kontrolliert ist. Du kannst also nicht wirklich übersäuern, weil sonst würdest du sterben, und zwar relativ schnell. Was die Theorie hinter der Übersäuerung ist, ist, dass die Puffersysteme im Körper vielleicht permanent überfordert sind und dann viel Kalzium aus dem Knochen gelöst wird. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, erkläre ich das gerne mal ausführlich. Aber ganz wichtig ist, Sachen sind nicht sauer oder basisch, sondern säurebildend oder basenbildend. Das heißt, etwas wirkt im Körper säurebildend oder basenbildend. Und ganz vereinfacht ausgedrückt ist es so, alles, was Eiweiß enthält, ist ziemlich sicher säurebildend, weil Säure kommt von Aminosäuren und Eiweiß besteht aus Aminosäuren und das sind Säuren. Also je mehr Eiweiß drin ist, umso mehr Säure enthält etwas. Und der zweite Faktor ist wie viele Mineralien, bestimmte Mineralien wie Magnesium, Kalium, Calcium, Natrium und Eisen sind drinnen. Im Gegensatz zu Phosphor, Schwefel, Chlor und Jod. Die sind nämlich sauer und die anderen sind basisch. So. Und jetzt haben wir natürlich ganz vereinfacht Obst und Gemüse, wenig Eiweiß, viele von den basischen Mineralien, basenbildend. Viel Eiweiß, eher von den säurebildenden Mineralien wie Phosphor, ist viel in Milch oder Schwefel, dann haben wir es eher säurebildend. Das ist nichts Schlechtes. Wir sind schon wieder beim Gleichgewicht und beim Mittelmaß. Wir brauchen Schwefel, wir brauchen Phosphor. Die Energie in deinem Körper ist Adenosintriphosphat. Du hast keine Energie in deinem Körper ohne Phosphor. Ja, also das heißt, das spielt ganz wesentliche Rolle, aber es geht wiederum nicht so viel, nicht so wenig. Übrigens, reine Frischmilch ist leicht basenbildend. Aber dann wird es bis zu extrem säurebildend, wenn man das geht. Also Parmesan zum Beispiel ist ungefähr das säurebildendste, was es gibt. Einfach deswegen enthält viel Eiweiß, wenig Wasser und eben auch viel Phosphor und ich glaube ein bisschen Schwefel. Deswegen ist Hartkäse eben extrem säurebildend. Das ist nichts Schlechtes an sich. Es geht wieder darum, nicht das weglassen, sondern wo hast denn du die Basenbildner gegessen? Also wo ist denn dein Salat und dein Gemüse und dein Obst? Es geht wieder ums Gleichgewicht, also nicht weniger von dem einen, sondern vor allem mehr vom anderen zu essen. Nochmal zu betonen, Vollfettprodukte sind besser, auch beim Abnehmen. Das heißt nicht, dass ihr unbedingt jetzt euch mit Schlagobers, also Schlagsahne, vollschütten sollt. Aber ihr braucht keine Angst haben vor fetten Käsen. Natürlich könnt ihr auch die mageren essen. Da kriegt ihr mehr Eiweiß, quasi fürs gleiche Gewicht mehr Eiweiß, ohne dass ihr mit dem Fett umgehen müsst, was ihr auch verbrennen müsst. Das ist reines Benzin, also der Körper kann es nur speichern, wenn es nicht verbrennt. Aber es ist nicht schädlich, es schadet euch nicht und es hilft auch beim Abnehmen. Ja, und es wirkt beschützend gegen Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber natürlich gibt es Menschen, die Milch nicht vertragen. Erstens vielleicht wegen der Laktose, aber es gibt auch andere Gründe. Man kann eine Allergie auf Milch haben. Man kann auch eine Unverträglichkeit, ein bisschen was anderes auf Milchprodukte haben. Und dann sollte man es weglassen. Also ich habe immer wieder Phasen in meinem Leben, wo ich Milchprodukte nicht gut vertragen habe. Aber dann ging es wieder. Und in der Sekunde, wo es wieder ging, versuche ich es wieder einzubauen. Weil was man heute weiß, ist, dass man nicht Dinge einfach prophylaktisch weglassen soll. Vor allem nicht ganze Nahrungsmittelgruppen. Weil das die natürliche Toleranz auf bestimmte Dinge senken kann. Das heißt, ein Körper hat gelernt, dass irgendein Nahrungsmittel, ein Apfel, eine Karotte, ein Milchprodukt, harmlos ist. Wenn es aber nie konsumierst, dann kann es sein, dass der Körper das verlernt, diese Toleranz, dass es okay ist. Und das Gefährliche dabei ist, dass du dann für andere Allergien, die du haben kannst, nämlich Kreuzallergien, kann es sein, dass die verschlimmert werden. Und die können sogar anaphylaktisch werden. Also das ist ein sehr komplexes Thema. Alles, was ich sagen will, ist, esst so vielfältig wie möglich und lasst so viel wie möglich Lebensmittel in der Ernährung, wenn ihr sie vertragt. Und lasst nur die weg, die ihr wirklich nicht vertragt. Und nicht prophylaktisch ganze Lebensmittelgruppen. Als Versuch. Ich esse jetzt mal 6 Monate kein Gluten und keine Milchprodukte. Das kann euch sogar schaden. Ja? Jetzt sind wir dabei, okay, jetzt verträgst du Milchprodukte nicht und du kannst sie oder willst sie nicht essen oder bist vielleicht vegan und willst sie nicht essen. Ich sage euch, Milchprodukte zu ersetzen ist relativ mühsam, weil die einfach so viel mitbringen an Nährstoffen, nicht nur das Eiweiß. Und jetzt ist es so, das ist immer so mein leichtes Feindthema, vegane Ersatzprodukte. Und zwar, ich habe nichts dagegen. Ich finde es wunderbar, wenn die Leute mehr pflanzlich essen. Aber diese hochverarbeiteten Produkte, die sind nicht gleichwertig. Ja, wir haben schon oft darüber geredet, dass hochverarbeitete Produkte sowieso nicht besonders ideal sind für uns, einfach weil sie hochverarbeitet sind. Aber was mich so wirklich dann teilweise wirklich ärgert, ist die Diskussion, die wir haben, dass wir Dinge nur ersetzen, die sollen gleich ausschauen und gleich schmecken. Und damit dann ist die Diskussion beendet. Aber dass dann irgendwas ersetzt wurde mit etwas, was man nicht vergleichen kann, darüber redet leider fast niemand. Und mein Lieblingsfeindthema dabei ist, da gibt es so vegane Käse, also ein Käseersatz. Und mein Lieblingsbeispiel ist der Feta, also ein normaler, konventioneller Feta aus Ziege und Schaf. Enthält 16 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. 16 müsst ihr euch merken. Und dann übrigens noch 23 Gramm Fett. 16 und 23. So. Der vegane Feta-Ersatz, den es überall bei uns gibt, der enthält, jetzt lasse ich euch kurz raten, 16 Gramm Eiweiß gilt es zu schlagen. Richtig. Er enthält 0 Gramm Eiweiß. 0. Ich habe noch einen anderen entdeckt, der enthält 5. Aber 5 ist noch immer nicht 16. Ja. Und das ist das Problem. Jetzt Menschen glauben, sie essen es gesünder, weil sie was Veganes gekauft haben. Aber da geht es ja um Pflanzen, ja, und nicht um gestocktes Fett. Und jetzt kaufen sie den veganen Käse, der ist aber kein Ersatz. Ihr habt kein Eiweiß gegessen. Ihr habt jetzt keine Eiweißquelle in dieser Mahlzeit. Und vor allem lang nicht ausreichend. Gleichzeitig hat er übrigens mehr Fett, nämlich 30 Gramm Fett. Und das ist jetzt von dem nicht idealen Fett. Weil man gerade gesagt, das gesättigte Fett in der Milch ist beschützend und gut und nicht schädlich, wie man früher geglaubt hat. Ist sogar nützlich. Aber das, was die da jetzt reintun, sind gesättigte Fette, die leider nicht ganz so nützlich sind. Und dann sind noch sehr viele Kohlenhydrate drin, weil im Grunde ist es meistens Wasser mit Kohlenhydraten und irgendwelchen Fetten und dann stocken sie es halt und dann nennen sie das Käse. Und ich habe nichts gegen diese Produkte, wenn du es nicht vertragst und du willst ein bisschen Käsegeschmack haben, kein Problem. Aber du musst dir darüber im Klaren sein, dass du die Nährstoffe nicht ersetzt hast. Du hast es nur quasi eine Illusion, eine Fata Morgana von einem Käse dazu getan, aber nicht das, was er eigentlich sein sollte. Es gibt dann auch, weil Kalzium ist ein Riesenthema bei Milchprodukten und es gibt dann eben Sojamilch oder vegane Produkte, die Kalzium zugesetzt haben. Das ist zwar gut und das ist besser als nichts, aber man weiß einfach, dass zugesetztes Kalzium oder Kalzium in Supplementen übrigens auch schädlich sein kann und lang nicht so gut verwertet wird, wie eben das, was dann in der Milch vorgekommen wäre. Noch ein weiteres Argument für Milchprodukte ist, wir reden doch immer von unserem Mikrobiom. und wie wichtig fermentierte Lebensmittel sind und unser Mikrobiom und wie wichtig das ist und die Wichtigkeit vom Darm und was das Mikrobiom auch mit dem Abnehmen zu tun hat. Und wir erkennen immer mehr, wie wichtig das Mikrobiom dafür ist und dass wir da mehr Vielfalt reinbringen, unser Mikrobiom im Darm unterstützen. Und wisst ihr, wo ihr am einfachsten fermentierte Lebensmittel herkriegt? Aus Milchprodukten. Natürlich könnt ihr viel Kimchi und Sauerkraut essen, aber in unseren Breitengraden hier, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade Milchprodukte haben so eine Vielfalt von verschiedenen Mikroorganismen drin, die das Mikrobiom weiter unterstützen, dass es eine der leichtesten Möglichkeiten wäre, mehr Vielfalt und fermentierte Lebensmittel unterzubringen. Deswegen vergesst es nicht, also von Joghurt oder Kefir, alle diese Dinge sind fermentiert und wenn wir gerade dabei sind, ergänze ich das auch noch, bei uns sind es lebende Organismen. Ich weiß, man hört oft im Internet, man muss lebendes, unter Anführungszeichen, Joghurt kaufen und nicht normales Joghurt. Das ist wieder so ein Übersetzungsproblem aus Amerika, weil in Amerika werden Joghurts, nachdem sie zu Joghurts wurden, nochmal pasteurisiert. Es wird also alles nochmal umgebracht, was da drinnen ist, weil sie dann sehr viel stabiler sind. Ja, dann werden die nicht weiter immer saurer und saurer und saurer. So viel ich weiß, darf man es bei uns gar nicht. Auf jeden Fall wird es nicht gemacht. Das Joghurt, das ihr kauft bei uns oder Kefir oder so, die sind noch lebend. Das heißt, die werden zwar vorher pasteurisiert, bevor sie gemacht werden, aber danach sind die Organismen noch lebend drinnen. Das macht es übrigens auch so wahnsinnig schwierig, das Produkt zu machen, weil während es im Kühlschrank ist, fermentiert es weiter und wird immer saurer und saurer und saurer, weil der Zucker abgebaut wird. Deswegen ist es eine echte Kunst, ein gutes Joghurt zu machen, das auch dann quasi immer gut schmeckt, von Anfang bis Ende. Aber ja, das ist eine andere Sache. Das heißt, wenn ihr bei uns etwas kauft, habt ihr fermentierte Lebensmittel, in den besten Fällen auch mit lebenden Organismen gekauft. Ein weiterer Punkt pro Milchprodukte. Also, für mich geht es darum, ja, es gibt Menschen, die es nicht vertragen. Hatte ich auch immer wieder Phase in meinem Leben, dann esse ich was anderes. Ja? Wenn ihr es ersetzt, bitte immer dran denken, ihr könnt nicht einfach etwas, was ausschaut wie der gleiche Käse, ersetzen, weil das ist nicht der gleiche Ersatz. Ihr müsst dann schon schauen, wo euer Eiweiß herkommt, wo euer Kalzium herkommt und wie ihr diese Nährstoffe ersetzt. Lasst es aber bitte nicht einfach pauschal weg, weil ihr glaubt, es ist eine gute Idee. Weil wie gesagt, die natürliche Toleranz, die ihr habt, dagegen kann man auch verlieren und die kann auch sonst noch ein Problem werden für andere Allergien, die ihr vielleicht irgendwo schlummern habt. Und deswegen lasst so viel Vielfalt in eurer Ernährung, wie ihr irgendwie könnt. Und es gilt überhaupt, ja, esst Milchprodukte, esst die Vollfettprodukte, bringt viel Vielfalt rein, aber esst vor allem viel von den anderen Sachen auch. Ja? Es soll nicht verteufelt werden, überhaupt nicht. Milch ist ein wertvolles, super Lebensmittel, also Milchprodukte und Milch. Aber vor allem achtet darauf, dass ihr Vielfalt drinnen habt und mehr Obst und Gemüse und Ballaststoffe und die anderen Dinge, die so wichtig sind. Also zur Antwort von der Lisa, die sagt, sie hat Angst, es ihren Kindern zu empfehlen. Es gibt überhaupt keinen Grund, Kindern Angst vor Milch zu machen oder Milchprodukten. Gar keinen. Im Gegenteil, es ist ein wertvolles Lebensmittel, gerade bei der Qualität, die wir hier in Europa haben. Also deswegen, es könnt ihr beruhigt Milch essen, solange ihr sie vertragt. Wenn du einfach sagst, ich brauche so einen Wegweiser durchs Ernährungsdickicht, mir ist das alles hier zu kompliziert, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich denken soll und du willst einen entspannten Zugang zur Ernährung und vielleicht das ein oder andere Kilo abnehmen, mein Online-Programm Faustformel 3S heißt 3 Schritte zum Wohlfühlgewicht. Da geht es genau darum, zuerst stellen wir mal den Heißhunger ab, dann kümmern wir uns um die Sättigung und dann geht es darum, dass wir mit einem entspannten Zugang zur gesunden Ernährung das langfristig beibehalten. Und dieser entspannte Zugang, nichts ist verboten, nichts wird streng, es gibt keine strengen Regeln, der ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn du darauf neugierig bist, wir stellen euch einen Link in die Shownotes. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, schickt sie mir an podcast@faustformel.com und nächste Woche geht es weiter mit Teil 3 von Lisas E-Mail, nämlich dem Weizen. Ich freue mich schon drauf, bis dann. Hey, hier ist nochmal ganz kurz die Sascha, nur zur Erinnerung. Im neuen Jahr starten wir gemeinsam voll durch mit meinem 10-tägigen Intervallfastenprogramm Stoffwechsel SOS. Es gibt ja viele Versionen von Intervallfasten am Markt, aber man kann dabei auch viel falsch machen. Und dann ist der Erfolg oft nur sehr kurzfristig oder man nimmt danach schnell alles wieder zu oder bekommt plötzlich mehr Bauchfett. Deswegen habe ich meine eigene Version entwickelt, die diese Fehler vermeidet. Erstens macht man das Programm absichtlich nur ganz kurz, nämlich 10 Tage lang. Zweitens fasten wir nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag und sogar da essen wir 2 winzige, speziell zusammengestellte Mahlzeiten, um die Leberentgiftung zu unterstützen. Denn das wird beim Intervallfasten ganz oft übersehen. Der Speiseplan ist so zusammengestellt, dass er den Stoffwechsel aktiviert und nicht bremst, was sonst oft beim Intervallfasten passieren kann. Und jetzt kommt das Beste. Wir starten gemeinsam am 16. Januar und ich begleite euch dabei in mehreren Live-Webinaren. Du kannst also von überall mitmachen. Glaub mir, es ist wirklich die perfekte Methode, um deiner Fettverbrennung nach den Feiertagen einen kleinen Schubs zu geben und schnell ein paar Kilo loszuwerden. Und hier kommt das Wichtigste. Bis zum 8. Dezember gibt es einen Frühbucherrabatt. Alle, die sich bis dahin anmelden, bekommen einen Spezialpreis. Aber Achtung, Achtung, diese Aktion gilt nur bis 8. Dezember Mitternacht. Verpass also deine Chance nicht. Reservier dir jetzt einen Platz und spare auch noch dabei. Also wie wär's? Melde dich heute an und garantiere damit, dass du deinen Neujahrsvorsatz diesmal auch wirklich durchziehst und starte leichter mit uns ins neue Jahr. Es dauert nur 10 Tage und du wirst überrascht sein, was in so kurzer Zeit möglich ist. Alle Infos findest du unter faustformel.com/SOS. Nochmal, der Link ist faustformel wie die Faust und die Formel.com/SOS.